Wir in Deutschland sind wohl Weltmeister in Versicherungen. Wir versichern uns gegen alles Mögliche. Aber es gibt Situationen im Leben, da greift keine Versicherung. In den Stürmen des Lebens, ob das nun die Diagnose Leukämie, der Tod eines Angehörigen, eine große persönliche Krise oder familiäre, was auch immer. Was tun wir in den Stürmen des Lebens? Es ist schon einige Jahre her und es war eine ganz besondere Reise, auf die ich mich sehr gefreut hatte. Ich war mittlerweile kein Soldat mehr, sondern Theologiestudent und wollte unbedingt Israel und Ägypten bereisen. Und nach meinem ersten Studienjahr war es dann soweit. Und ich machte mich auf den Weg mit dem Bus bis nach Athen und dann mit der Fähre bis nach Haifa und erlebte zum ersten Mal in meinem Leben Israel. Und einer der ganz besonderen Momente war, zu Fuß von Tiberias nach Kapernaum am See Genezareth entlang zu gehen. Und da sieht man schon einige Eindrücke von diesem besonderen Spaziergang. Denn am See Genezareth ist wirklich noch ein Teil in Israel, wo man sich hineinversetzen kann, wie es zur Zeit Jesu war. Man sieht die Natur, man sieht den See, es war eine ganz besondere Erfahrung. Und man sieht es an der Qualität der eingescannten Dias, das ist schon ein paar Jahre her. Etliche Jahre war ich dann später auch auf einem Kongress dort. Ja, das ist so der Blick auf den See Genezareth. Nun, ich möchte eine Begebenheit anschauen mit euch, die an diesem Ort spielt. Und es ist eine ganz besondere. Sie wird im Matthäusevangelium berichtet. Und hier in Kapitel 8. Es ist überschrieben, die Stillung des Sturms. Denn bis heute kann es ganz plötzlich sich verändern, das Wetter dort. Und es ist nicht mehr so angenehm, wie man das auf diesen Fotos gesehen hat, sondern es kann sehr stürmisch werden. Von so einer Begebenheit wird uns im Matthäusevangelium Kapitel 8 ab Vers 23 berichtet. Und das würde ich jetzt gerne lesen. Matthäusevangelium Kapitel 8 von Vers 23 bis Vers 27. Und er stieg in das Boot und seine Jünger folgten ihm. Und siehe, da erhob sich ein gewaltiger Sturm auf dem See, so dass auch das Boot von Wellen zugedeckt wurde. Er aber schlief. Und sie traten zu ihm, weckten ihn auf und sprachen: Herr, hilf, wir kommen um. Da sagte er zu ihnen: Ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Und stand auf und bedrohte den Wind und das Meer, da wurde es ganz still. Und die Menschen aber verwunderten sich und sprachen: Was ist es für ein Mann, dass ihm Wind und Meer gehorsam sind? Es ist so eine Momentaufnahme aus dem Leben Jesu mit seinen Jüngern, eher noch am Anfang ihrer gemeinsamen Zeit. Ja, wir sind in Matthäus-Evangelium Kapitel 8. Matthäus hat 28 Kapitel, also wir sind so in der Anfangsphase, wo sie mit Jesus gingen, ihn kennenlernten und diese besondere Erfahrung hier auf dem See machten. Nun, was berichtet uns der Evangelist Matthäus? Und wir haben auch Parallelstellen in anderen Evangelien hier. Jesus muss müde gewesen sein. Denn die Berichte vorher sagen, er war unterwegs, er hat sich mit Menschen beschäftigt, er hat sie geheilt, er war ihnen nah, er hat mit ihnen gesprochen. Und sie steigen dann in ein Boot und wir merken, der Bericht sagt, relativ schnell muss Jesus hier eingeschlafen sein. Und die Jünger folgen ihm. Das ist ja die Definition von Jünger eigentlich, seinem Meister zu folgen. Sie folgen ihm, wohin Jesus geht. Und an dieser Stelle steigt er in das Boot und fährt auf den See. Das tat er öfter. Manchmal war das auch so eine Chance, ein bisschen Ruhe zu haben von all den Menschen, die da waren, um die er sich kümmerte. Auch ein bisschen Zeit der Ruhe, des Ausruhens mit den Jüngern zu haben. Aber diese Bootsfahrt, da verändern sich die Rahmenbedingungen ganz schnell, ganz plötzlich. Kommt ein Sturm auf und es muss ein gewaltiger Sturm gewesen sein, wie man den manchmal heute noch erleben kann, wenn von den Golanhöhen der Wind runterkommt und diesen See aufpeitscht. Tja, was machen die Jünger? Was machen wir, wenn wir in den Stürmen des Lebens sind? Wenn die Dinge nicht mehr so einfach laufen, so am Schnürchen gehen, sondern ja, wenn wir ganz Schwieriges durchleben. Heute darf ich über diese Geschichte berichten und es ist auf den Tag, fast ein Jahr her, dass ich im Krankenhaus war. Ich hatte eine Kontrolluntersuchung bei meinem Hausarzt und die Blutwerte waren so, dass er gleich ans Telefon ging und seine befreundete Kollegin im Krankenhaus anrief, ob ich nicht morgen dort einen Termin kurzfristig bekommen konnte. Und es war möglich. Am nächsten Tag, es war der 7. Dezember, das weiß ich noch ganz genau, war ich dort und die Untersuchung, die ich bekam, ich wusste nicht genau, was das letztlich bedeutet, aber ich hatte eine gewisse Ahnung. Es ging nämlich darum, mein Knochenmark zu punktieren. Und ich kann Ihnen sagen, es gibt sicherlich angenehmere Untersuchungen. Das war gar nicht so leicht. Es hat auch nicht am Anfang funktioniert. Man musste dann auf die andere Seite der Hüfte gehen. Naja, und ich war schon sehr angespannt und fragte dann die behandelnde Ärztin dort, um was es denn letztlich gehe. Und sie war auch sehr vorsichtig. Sie sagte, wir müssen das Blut erst einschicken. In München gibt es ein Speziallabor. Aber sie nannte dieses Wort zum ersten Mal. Herr Dr. Berger, wahrscheinlich Leukämie. Ich hatte von Leukämie einiges gehört. Ich hatte Menschen kennengelernt, die an Leukämie erkrankt waren. Ich habe versucht, mich um sie zu kümmern. Aber diesmal war ich gemeint, in meinem Körper, Diagnose sehr wahrscheinlich Leukämie. Das ist keine einfache Situation. Das ist nicht einfach für einen persönlich. Es ist nicht einfach, es seinen Lieben mitzuteilen, meiner Frau, den Kindern, Freunden. Das war ein ganz plötzlicher Sturm, der da war. Es ging mir nicht schlecht und so eine Diagnose, die sich dann zwei Tage später bestätigt hat. Es gibt Stürme, auch in unserem Leben, in Ihrem, in meinem. Es gibt Situationen, die überraschen uns, die kommen ganz plötzlich und sie bringen unser Lebensschiff ganz schön aus dem Gleichgewicht. Da wird es schwierig. Wie geht es uns? Wie verhalten wir uns in den Stürmen des Lebens? Nun, da versucht man, glaube ich, die Ärmel hochzukrempeln, zu fragen, was kann ich tun? Wie soll ich darauf reagieren? Was soll ich essen? Was kann ich tun? Ich vermute, bei den Jüngern war das auch so. Als die Wellen immer höher wurden, da haben sie als erfahrene Männer auf dem See, als Fischer zum Teil, sicherlich versucht, alles zu tun, dass das Boot nicht kenterte. Das Ruder in die Hand genommen, das Wasser vielleicht rausgeschöpft. Manch einer sagt in solchen Situationen, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Wie gehen wir um, wenn wir Stürme des Lebens erleben? Diese Geschichte hier erinnert mich an eine persönliche Erfahrung. Ich bin kein Fischer, ich war nicht allzu oft auf Booten oder Schiffen, aber eine besondere Situation habe ich doch erlebt. Wir waren in Thailand für einige Jahre und es war so, dass mein Neffe mich besuchte. Es war leider gerade Regenzeit, aber wir wollten ihm natürlich einiges zeigen von diesem wunderschönen Land und sind auch in den Süden gefahren, auf einer dieser Trauminseln Koh Phi Phi. Und in der Nähe dieser Insel war ein besonderer Strand. Er ist einigen bekannt, ihm war er bekannt aus dem Film The Beach. Und es ist wirklich traumhaft schön, wie man hier sehen kann. Wie gesagt, es war Regenzeit. Von daher sieht es dann nicht ganz so aus wettertechnisch, sondern eher so, wie das nächste Foto hier zeigt. Da sieht man, der Himmel war nicht blau, sondern verregnet. Und es war gar nicht so leicht, von der Hauptinsel Koh Phi Phi auf diese kleine vorgelagerte Insel zu kommen, wo dieser ganz besondere Strand, wie gesagt aus dem Film The Beach wohl bekannt, zu finden ist. Aber da mein Neffe eben gerade nur diese Tage da war, wollten wir ihm das unbedingt zeigen. Und wir machten uns auf am Morgen und sahen das normale Schiff, was dort rüberfährt, das fuhr nicht. Zu starke Wellen, Wetter zu unsicher, keine regelmäßige Verbindung. Aber so schnell wollten wir nicht aufgeben. Also machten wir unseren Weg so zu diesen kleinen Schiffbootbesitzern, die auch Fischer waren, und fragten einen nach dem anderen, wenn wir ein gutes Geld bezahlen, ob sie nicht bereit wären, uns doch auf diese Insel rüberzufahren. Und endlich fanden wir einen Kapitän mit seinem kleinen Boot, kleinen Schiff, der bereit war. Es kam noch ein anderes Ehepaar dazu und so machten wir uns auf den Weg und waren ganz glücklich, dass wir doch noch The Beach anschauen konnten. Nun, wir verließen diese Insel Koh Phi Phi. Das Wetter war, wie gesagt, nicht schlecht. Aber als wir so die schützende Bucht verließen und so aufs offene Meer kamen zwischen den beiden Inseln, da spürten wir die Kraft des Windes und diese riesigen Wellen, die sich auf einmal auftürmten. Also das ging wirklich hoch und runter und dieses kleine Boot, das schlug jedes Mal im Wellental voll auf, es zuckte durch alle Knochen durch. Am Anfang war das noch ein bisschen Abenteuer für meinen Neffen und für mich. Ich tat zumindest so, schaute aber rüber zu meiner Frau und unseren Töchtern und merkte, puh, das wird jetzt schon schwierig. Und irgendwann schaut man sich dann um, gibt es hier irgendwo Rettungsringe, Fehlanzeige? Und als dann unsere jüngere Tochter anfing zu schreien, weil sie so viel Angst hatte, da wurde es mir auch wirklich mulmig. Was macht man in den Stürmen des Lebens? Man schaut sich um nach den Rettungsringen. Man fragt sich, warum man diese Entscheidung getroffen hat. Aber es war zu spät. Wir waren mitten zwischen den beiden Inseln. Und es waren bange Momente. Es fuhr uns wirklich durch die Knochen. Und wir waren heilfroh, dass wir doch noch die Insel mit diesem traumhaften Strand, wie man hier sehen kann auf dem nächsten Foto, erreicht haben. Aber der Strand war gar nicht mehr so interessant, denn wir waren wirklich schockiert und hatten Hoffnung, dass auf der Rückfahrt der Wind sich ein bisschen beruhigt und der Wellengang nicht so hoch ist. Wenn ich diese Geschichte mit den Jüngern und Jesus lese, dann denke ich an diese persönliche Erfahrung. So ein Stück weit haben wir das erlebt, nicht? Was hier beschrieben wird. Und ich möchte es nochmal lesen. Vers 24. Und siehe, da erhob sich ein gewaltiger Sturm auf dem See, sodass auch das Boot von Wellen zugedeckt wurde. Dieses sicherlich kleine Boot war Spielball der Gewalten geworden, von Wind und Wellen. Und das Gegenbild dazu, er aber schlief. Also Jesus schläft mitten im Sturm. Die Jünger sind außer sich, sie haben Todesangst, Überlebenskampf pur und Jesus schläft. Nun, wenn beim Militär, in der Marine solche Situationen sind, dass ein Schiff, ein Boot in Seenot gerät, gibt es einen klaren Befehl. Alle Mann an Deck, alle müssen mithelfen, es geht um Leben und Tod, alle müssen anpacken. Ich erinnere mich, vor einigen Jahren habe ich mit den Kindern im Religionsunterricht über diesen Abschnitt gesprochen und wir hatten einen Jungen in der Klasse, der immer sehr schlagfertig war und ich erinnere mich noch, als ich die Frage stellte, was ist zu tun, um was geht es hier, war seine Bemerkung, hoffentlich Allianz versichert. Wir in Deutschland sind wohl Weltmeister in Versicherungen. Wir versichern uns gegen alles Mögliche. Aber es gibt Situationen im Leben, da greift keine Versicherung. In den Stürmen des Lebens, ob das nun die Diagnose Leukämie, der Tod eines Angehörigen, eine große persönliche Krise oder familiäre, was auch immer. Was tun wir in den Stürmen des Lebens? Wenn wir den Parallelbericht anschauen, der uns im Markus-Evangelium Kapitel 4 berichtet wird, finde ich hier einiges noch deutlicher. Da heißt es in Vers 37, Und es erhob sich ein großer Windwirbel und die Wellen schlugen in das Boot so, dass das Boot schon voll wurde. Also es war wirklich ganz, ganz kritisch. Und ich bin sicher, die Jünger haben die Ärmel hochgekrempelt, haben das Wasser versucht aus dem Boot zu bringen, haben das Segel eingeholt, das Ruder gehalten, was man auch immer tut. Aber dann fällt ihnen ein, Jesus ist ja im Boot. Wir sind ja nicht allein, unser Herr ist da. Und hier merke ich, wie viel diese Geschichte doch mit unserem Leben zu tun hat. Ist das nicht auch oft unsere Reaktion? Wenn wir in den Sturm geraten, vergessen wir ganz, wir sind gar nicht allein. Er ist da. Aber die Problematik hier, er schläft. Kann das sein, dass wir in den Stürmen des Lebens sind und Jesus schläft? Nun, auch hier möchte ich nochmal in der Parallelstelle nachlesen. In Markus 4, Vers 38 wird die Reaktion der Jünger noch deutlicher, glaube ich. Da heißt es, und er war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Also Markus bringt sogar dieses Detail. Jesus schläft auf einem Kissen, während die Jünger um ihr Leben bangen. Und sie wecken ihn auf und sprachen zu ihm, Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Und das ist mehr als Information. Sie informieren Jesus nicht nur, dass die Wellen hoch sind. Ich glaube, hier hören wir ein Stück Kritik, ein Stück Unverständnis. Meister, wir kommen um und du schläfst? Interessiert dich das gar nicht? Ist das ein Stück Anklage, dass Jesus hier so passiv ist, dass es ihm scheinbar egal ist, wie es ihnen geht, wie es uns geht? Es gibt ein besonderes Gemälde, das diesen Moment festhält. Und dieses Gemälde ist von einem besonderen Meister, Rembrandt. Der große Meister von Licht und Schatten, dafür ist er bekannt. Er kann mit Licht spielen. Manche nennen ihn den Magier des Lichtes, mit seinen Farben und mit seinem Pinsel. Ja, er schafft es, so einen Schnappschuss auf die Leinwand zu bringen. Genau einen ganz spezifischen Moment und dabei nicht nur Menschen oder Dinge darzustellen, sondern sozusagen auch den Charakter der Menschen deutlich werden zu lassen. Ein wahrer Meister der Kunst, Rembrandt von Rhein. Rembrandt ist immer wieder inspiriert von Geschichten der Bibel und er interpretiert sie, natürlich menschlich begrenzt, aber ich finde dieses Gemälde hochinteressant und es lässt uns einen guten Einblick gewähren in die Geschichte, die uns Matthäus hier berichtet. Vielleicht hilft noch die Information, wann Rembrandt dieses Gemälde gemalt hat. Es war im Jahr 1633. Nun, wer ein bisschen geschichtlich interessiert ist, weiß, 1633 hier in Zentraleuropa war wahrlich eine besondere Zeit. Mit dem Prager Fenstersturz 1618 begann der 30-jährige Krieg bis 1648. Eine der grausamsten Kriegen, die stattgefunden hat in Zentraleuropa. Ganze Landstriche sind ausgerottet worden. Und das, was eigentlich am schlimmsten war, es waren Gläubige, Katholiken und Protestanten, die sich hier die Schädel eingeschlagen haben und viel Leid gebracht haben. In dieser Zeit, 1633, in der Zeit des Dreißigjährigen Kriegs, malt Rembrandt dieses Gemälde. Und wenn wir ein bisschen genauer auf dieses Gemälde schauen, merken wir nicht nur so diese düstere Stimmung. Es ist nicht nur der Kampf des Menschen gegen die Naturgewalten. Nein, Rembrandt hat viele Botschaften, aber wir müssen genauer hinschauen. Wir müssen uns einlassen auf das, was der Meister uns sagen will. Und wenn man dieses Gemälde anschaut, glaube ich, im vorderen Teil ist es ja ein Stück weit erhellt. Da scheint so ein Lichtstrahl auf dieses Boot mit den verzweifelten Jüngern zu scheinen. Und so im vorderen Teil diese 1, 2, 3, 4, 5 Jünger, die sind sehr aktiv, nicht? Die holen das Segel ein, die schöpfen vielleicht Wasser raus, die halten sich am Mast fest. Wie reagieren Sie in den Stürmen des Lebens? Mit welchem der Jünger können Sie sich am besten identifizieren? Ich für meinen Teil muss nicht lange überlegen. Ich glaube, ich bin einer, der aktiv wird. Dem es schwerfällt zu warten, geduldig zu sein, sondern der lieber anpacken will, Dinge lösen will. Und das tun einige Jünger und ich glaube, das ist zutiefst menschlich. Aber da gibt es auch noch den hinteren Teil auf diesem Boot, der eher im Dunkeln liegt. Und da sehen wir, einige scheinen eher passiv zu sein. Einer muss sich gerade übergeben, wenn man genau hinschaut, der ist so ganz im Dunkeln. Einer hält das Ruder. Ja, und dann ist dann nochmal eine andere Gruppe im hinteren Teil. Die wenden sich Jesus zu. Einer scheint ihn aufgeweckt zu haben, einer kniet betend vor ihm. Wir reagieren ganz unterschiedlich in den Stürmen des Lebens. Und wenn man dann durchschaut auf diesem Bild und mal alle zusammenzählt, man muss genau hinschauen, auch im Schattenbereich sind einige, dann kommt man auf 14 Personen in diesem Boot. 14? Da waren die 12 Jünger und Jesus macht in Summe 13. Rembrandt malt 14 Personen auf dieses Boot. Und er tut etwas, was Künstler oft getan haben. Er malt sich selbst in diese Szene hinein. Weil er ein Stück weit sagt, das, was die Jünger erleben, das erlebe auch ich, das erleben auch wir. Und Rembrandt hat nicht nur in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges gelebt, die sicherlich sehr schwer war für alle Menschen. Rembrandt hat seine große Liebe, Saskia, seine Frau, verloren. Und 3 seiner 4 Kinder in dieser Zeit. Er war wohlhabend, er war ein erfolgreicher Künstler, aber er schlittert in die Armut. Er leidet unter Depressionen. Rembrandt kannte Stürme des Lebens. Und er hält hier, glaube ich, nicht nur die Geschichte aus Matthäus 8 fest, sondern auch ein Stück weit seine eigene Situation. Und wenn wir noch ein letztes Mal auf dieses Gemälde schauen, merken wir, es ist der Moment, wo die Jünger Jesus wecken, bevor Jesus jetzt etwas tut. Genau diesen Moment hält Rembrandt fest. Und wären wir nicht alle neugierig? Nicht nur, wie die Jünger reagieren, das können wir uns vorstellen. Wie reagiert denn Jesus in diesem Moment, wo das Schiff, das Boot fast untergeht? Das wissen wir nicht genau. Der Text sagt es nicht, aber ich habe eine Vermutung. Ich habe eine Vermutung, dass Jesus so reagiert, wie er immer reagiert. Denn er ist nie überrascht, er ist Gott. Und selbst wenn wir nicht mehr weiter wissen, ist er die Ruhe selbst. Wenn wir keinen Ausweg mehr haben, hat Gott noch 1000 Wege. Ich vermute sehr stark, der Gesichtsausdruck von Jesus war genau die Gegenreaktion. Voller Friede und Gelassenheit. Jesus steht auf und er macht etwas deutlich, was Rembrandt auch erlebt hat. Selbst wenn alles im Leben hoffnungslos erscheint, ist Jesus bei uns und kann uns etwas schenken, was sonst niemand uns geben kann, nämlich Herzensfrieden. Herzensfrieden. Sich nicht von der Situation, von den Stürmen, von der Angst, und ich glaube, wir leben in Zeiten, wo vor allen Dingen durch Angst versucht wird zu manipulieren, Menschen zu steuern, dass unser Leben nicht dadurch bestimmt wird, sondern von diesem Frieden, von Herzensfrieden, den wir leben und erleben können, wenn Jesus in unserem Lebensboot ist. Und ich glaube, diese Erfahrung ist keine leichte, aber eine ganz wichtige für die Jünger. Es ist eine Lernerfahrung hier. Und so gibt es auch in unserem Leben viele Lernerfahrungen. Die können wir nicht theoretisch lernen, die können wir nicht in der Schule lernen, nicht in der Diskussion, sondern nur durch Erfahrung des Lebens, in den Stürmen des Lebens zu erleben. Jesus ist da. Er ist der, von dem es hier heißt, Vers 25. Und sie traten zu ihm, weckten ihn auf und sprachen: Herr, hilf, wir kommen um. Da sagte er zu ihnen: Ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Warum lasst ihr euch von der Angst dirigieren, euer Leben? Stand auf, bedrohte den Wind und das Meer. Da wurde es ganz still. Ja, das wünschen wir uns, oder? Dass wir solche Situationen erleben. Die Jünger haben sie erlebt und ich habe sie auch erlebt. Ich darf heute hier vor Ihnen stehen und sein Wort verkündigen, obwohl mein Gesundheitszustand sehr bedenklich war. Es ist nicht immer so, nicht immer greift Gott so ein. Aber wir können es erleben und wir können vor allen Dingen Herzensfrieden erleben. Das ist ein Wachstum, glaube ich. Das geht nur, wenn wir die Stürme des Lebens mit ihm durchleben. Ich erinnere mich an den jungen John Wesley. Er wollte Missionar in Amerika sein unter den Indianern und er machte sich auf den Weg, damals eine beschwerliche, lange Schiffsreise. Und auch er erlebte die Situation, dass Sturm aufkam, dass die Mannschaft auf diesem Schiff kopflos wurde, dass man wie die wilden Hühner umherlief, vor Angst getrieben. Auch er. Und dann sah er, da war eine große Familie mit vielen Kindern, eine von der Brüdergemeinde. Und er sah ihnen an, dass sie trotz dieses Sturms, wo alles drunter und drüber ging, so eine Ruhe, so einen Herzensfrieden ausstrahlte. Und er stellte sich selbst die Frage: Bin ich überhaupt bereit, für Gott Missionar zu sein? Wie gehen wir um mit den Stürmen des Lebens? Das Angebot, das Jesus uns auch heute macht, lautet: Ich will dir Herzensfrieden geben. Und ich glaube, die Jünger sind durch diese Situation gewachsen. Es war eine Prüfung, eine Vertrauensschule, könnte man sagen. Und dann, wie endet diese Situation? Vers 27. Die Menschen aber verwunderten sich und sprachen: Was ist das für ein Mann, dass ihm Wind und Wellen gehorsam sind? Also die Jünger erleben, Jesus ist der Herr über alles. Und das ist wahr bis heute. Es sind nicht die Großen der Politik, der Wirtschaft oder wer auch immer, der letztlich die Weltgeschichte bestimmt. Es ist dieser Herr, der auch Wind und Wellen kommandiert. Er ist Gottes Sohn, Jesus Christus. Das erleben die Jünger. Und das ist die Grundlage dafür, Herzensfrieden zu erleben. Von Furcht zu Ehrfurcht. Das ist, glaube ich, der Wachstumsschritt der Jünger. Und das ist das, was Jesus auch in unserem Leben bewirken möchte. Von Furcht zu Ehrfurcht. Dass nicht die Angst unser Denken und Handeln bestimmt, sondern das Vertrauen zu ihm. In seiner Endzeitrede macht Jesus das mit anderen Worten ganz deutlich. Und ich möchte aus Lukas 21 die Verse 25 bis 28 lesen. Und es werden Zeiten geschehen, Zeichen geschehen, an Sonne, Mond und Sternen. Und auf Erden wird den Völkern bange sein und sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres. Also Jesus beschreibt, dass diese Situation, die die Jünger im Kleinen erlebt haben, kurz vor seiner Wiederkunft weltweit Realität sein wird. Den Menschen wird Angst und Bange sein. Und er gebraucht dieses Bild, nicht? Vom Brausen und Wogen des Meeres. Vers 26. Und die Menschen werden vergehen vor Furcht, in Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde. Denn die Kräfte des Himmels werden ins Wanken kommen. Wer das schon mal ein Stück erlebt hat, der weiß, da ist die Sicherheit weg. Da verlässt man sich nicht mehr auf die moderne Technik. Vers 27. Und alsdann werden sie sehen, den Menschensohn kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dies anfängt zu geschehen, und jetzt kommt die Aufforderung Jesu, dann seht auf Erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Also was macht Jesus hier? Er sagt, wenn diese Zeit da ist, wenn die Menschen vor Angst vergehen, weil die Kräfte der Natur nicht mehr zu bremsen sind, dann ist die Reaktion von gläubigen Menschen nicht Angst, sondern er beschreibt eigentlich eine Körperhaltung. Er sagt, seht auf, erhebt eure Häupter, also nicht eingekrümmt im Bunker irgendwo oder sonst wo fliehen, sondern mit Vorfreude zu wissen, dass er bald kommt. Was für eine Perspektive. Wer kann das, wenn andere vor Furcht getrieben sind, mit erhabenem Haupt durchs Leben gehen? Das ist das Angebot, das Jesus uns auch heute macht. Es braucht dazu die Stille, die auch hier in dieser Geschichte deutlich wird. Und die Jünger, glaube ich, erleben einen großen Wachstumsschritt. Hier sagen sie noch, wer ist dieser Mensch, nicht? In Matthäus 8. Wenn wir ein bisschen weiter blättern und nachdem sie einige Erfahrungen mit Jesus gesammelt haben, erleben sie, und das berichtet Matthäus in Kapitel 14, noch einmal eine Situation auf dem See mit Sturm und so weiter. Und hier merken wir, hier gibt es eine gewisse Veränderung. Matthäus 14, Vers 27. Und wir merken, sie sind gewachsen in dieser Zeit. Und genau das möchte Gott, dass auch wir wachsen. Matthäus 14, 27 heißt es: Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach: Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. In dieser Situation, wo auch die Angst da war, dass die Wellen da waren. Und es heißt am Ende Vers 33, die aber im Boot waren, also diese Jünger, fielen vor ihm nieder und sprachen, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Der Glaube, das Vertrauen der Jünger war gewachsen. Herzensfrieden. Es war das letzte Mal, dass wir mit unserem lieben Hund, unserer Cassie, den Weg mit der Fähre von Italien, dem Festland, auf Sardinien zurückgelegt haben. Wir kannten diese Strecke, sie kannte sie auch. Es war das letzte Mal, wie gesagt, dass sie bei uns war, bevor sie gestorben ist. Aber diese letzte Reise mit der Fähre, das dauert so eine Nacht ungefähr, wenn man abends losfährt, war ein Stück weit eine besondere. Sie war schon alt und gezeichnet durch ihre 17 Lebensjahre. Aber als wir uns einschifften, sah ich, dass ein Hundebesitzer, der einen großen, kräftigen Schäferhund hatte, es vorzog, die Reise mit dem Flugzeug vorzunehmen nach Sardinien, aber den Hund einem Mitglied der Crew anvertraute, um dann mit dem Schiff eben diese Wegstrecke zurückzulegen. Und ich beobachte diesen Hund. Hunde interessieren mich, ich bin mit Hunden aufgewachsen, ich mag Hunde. Und dieses schöne, große, kräftige Tier, man spürte, es war unsicher. Natürlich, sein Herrchen war nicht mehr da. Ein wildfremder Mann nahm es dann auf die Fähre. Und die Fähre ist natürlich auch nicht das Paradies für Hunde. Da sind ganz andere Gerüche. Wo ist bitteschön der nächste Baum, wo ich mein Geschäft machen kann? Fehlanzeige, kein Rasen da, alles Metallplatten. Und dann, wenn die Fähre losfährt und auch ein bisschen in Bewegung gerät und draußen es dunkel wird, das ist keine angenehme Umgebung. Und das spürte man diesem Hund an. Er fühlte sich unsicher. Ah, ich möchte es noch deutlicher sagen. Ich glaube, die gesamte Überfahrt war eine Qual für diesen Hund. Wie ging es unserer Cassie? Nun, sie hatte schon ein bisschen Erfahrung mit Fähren. Aber wie gesagt, sie war schon so alt, ich musste sie die Treppen hochtragen. Und das war auch nie angenehm für sie. Auch sie fand keinen Baum. Sie fand nicht ihren normalen Platz, wo sie ihr Geschäft machte. Und auch für sie war die Umgebung hinter der Reling alles unbekannt schwierig. Und ich erinnere mich, dann schaute sie uns an. Sie kann nicht sprechen, aber Hunde können doch kommunizieren. Sie schaute uns an mit ihrem vertrauten Blick. Und ich dachte mir so, was wird in ihrem Hundekopf vorgehen? Und meine Interpretation war, ich mag nicht auf der Fähre sein. Fremde Gerüche, keine Bäume, keine Wiese, alles unbekannt. Aber Frauchen und Herrchen sind hier. Und bisher sind wir immer wieder angekommen, wo es Bäume und Wiese gibt und die werden das schon irgendwie machen. Und ich dachte mir, was für eine lehrreiche Sache. Ist das nicht ein Bild für unser Leben? Ich weiß nicht, wie es auf Ihrem Lebensboot aussieht. Ob Sie gerade ruhig im Hafen sind oder auf dem See oder ob Sie gerade Wellengang erleben, ja vielleicht sogar in Stürmen des Lebens sind. Eines weiß ich, zu wissen, dass Jesus in meinem Lebensboot ist, ist ein riesiges Vorrecht. Nur er kann uns Herzensfrieden geben, dass unser Leben nicht durch Ängste gesteuert wird, sondern im Vertrauen auf ihn. Und das bringt er zum Ausdruck in einem besonderen Wort, das möchte ich zum Abschluss lesen. Es ist im Johannesevangelium, Kapitel 14, Vers 27. Und ich glaube, es hat an Aktualität nichts verloren, wenn Jesus hier sagt, den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Wollen wir ihm für dieses Angebot des Herzensfriedens danken? Unser guter Vater in dem Himmel, du möchtest, dass dein Wort uns bewegt, dass es hineinspricht in unsere Lebenssituation. Und du weißt, wie es auf unserem Lebensschiff gerade zugeht. Ob wir Ruhe haben und Gelassenheit, ob es leicht ist oder ob wir Wellengang erleben, vielleicht sogar Stürme des Lebens. Wie auch immer, auch du möchtest, dass wir wie deine Jünger durch manche schwierige Erfahrung lernen, dass du immer da bist. Du bist in unserem Lebensboot und du bist der, der auch uns Herzensfrieden geben möchte. Danke für dieses Angebot. Lass es uns annehmen, heute und für die Zukunft. Denn du sagst voraus, die Angst auf dieser Welt wird zunehmen. Die Katastrophen, die Naturgewalten werden außer Kontrolle geraten. Wohl dem, der weiß, du bist da. Denn du bist der, der sogar Wind und Wellen Einhalt gebietet. Danke, dass wir dir vertrauen können. In deinem Namen, Herr Jesus. Amen.